Die Zahlen sind beeindruckend. 100 Milliarden neue Nachrichten werden jeden Tag allein auf WhatsApp verschickt. Von den 2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern, die der Messaging-Dienst weltweit hat. Und dann gibt es ja noch die vielen anderen Social-Media-Dienste und Plattformen, über die man digital kommunizieren kann mit ihren Milliarden Nutzern. Solche Größenordnungen kann man sich kaum noch vorstellen, wobei man sich aber eigentlich nur mal umschauen muss. In der U-Bahn, im Büro, auf Konferenzen, auf Partys, digitale Medien sind allgegenwärtig. Ständig vibrieren oder klingeln Smartphones, poppen neue Mails auf oder blinken Updates. Irgendwas ist immer. Was macht das eigentlich mit uns? Welchen Einfluss hat das auf unsere Aufmerksamkeit? In sozialen Netzwerken kursiert dazu eine ziemlich skurrile Antwort. Dort heißt es, wegen der ständigen digitalen Zerstreuung sei unsere Aufmerksamkeitsspanne inzwischen kürzer als die eines Goldfischs. Das stimmt zwar nicht, dennoch ist Generation Goldfisch inzwischen zum geflügelten Ausdruck geworden. Auch in Fachkreisen gibt es Debatten darüber, inwieweit unsere Aufmerksamkeit unter der ständigen Ablenkung leidet. Das läuft dann unter Begriffen wie digitale Demenz oder kollektive Verdummung. In dieser Folge von IQ Wissenschaft und Forschung geht es darum, was digitale Medien mit unserer Aufmerksamkeit machen. Können wir uns tatsächlich schlechter konzentrieren als früher? Um das zu verstehen, muss man erstmal wissen, wie unsere Aufmerksamkeit funktioniert. Damit beschäftigt sich der Psychologe Klaus Oberauer. Er ist Professor an der Universität Zürich.
Generell untersuchen wir in unserem Team hier in Zürich die begrenzte Kapazität menschlicher Kognition. Also vielleicht etwas salopp ausgedrückt, warum sind wir Menschen nicht klüger, als wir sind? Warum sind wir nicht in der Lage, mehr Informationen gleichzeitig zu verarbeiten, mehr Gedanken zu kombinieren, intelligentere Schlüsse zu ziehen, all das?
Mit unserer Aufmerksamkeit funktioniert das so. Im Prinzip prasseln in jeder Sekunde unzählige Informationen auf uns ein. Geräusche, Bilder, Gerüche und so weiter. Wenn ich mich nun auf etwas konzentriere, dann bekommen in meinem Gehirn bestimmte Informationen Priorität.
Und alle andere Information wird in ihrer Intensität heruntergefahren, sodass sie nicht stört.
Wenn ich also beschließe, Klaus Oberauer zuzuhören, blendet mein kognitives System andere Dinge weitgehend aus. Geräusche aus dem Nebenzimmer, den Wind draußen oder das Vibrieren meines Handys. Auf diese Weise kann ich mich auf das Gespräch konzentrieren. Aber das Ausblenden anderer Reize geschieht nicht zu 100%, denn sonst könnte es ja sein, dass ich etwas Wichtiges verpasse. Rauch im Zimmer, Anruf vom Kindergarten, Raubtier im Gebüsch. Evolutionär ist es sinnvoll, dass wir nicht völlig in einer Aufgabe versinken. Vermutlich wären wir ziemlich schnell gefressen worden, wenn wir beim Beerensammeln die knackenden Geräusche hinter uns nicht gehört hätten. Es gibt in unserem kognitiven System deshalb noch einen anderen Weg, Reize wahrzunehmen, sagt der Biologe Martin Korte. Er ist Professor an der Universität Braunschweig. Einen sogenannten Ablenkungsweg.
Und genau diesen Ablenkungsweg, der dazu führt, dass die Aufmerksamkeit gewechselt wird, das ist das, was Smartphones so intensiv ausnutzen, weil sie über Vibrationssignale oder über visuelle Signale einen ständig dazu bringen, sich in seiner Tätigkeit zu unterbrechen und damit eben das, was wir eigentlich konzentriert machen wollen, zu unterbinden.
Und hier liegt die Krux. Anders als früher gibt es heute sehr viele Dinge, die durch Blinken, Vibrieren oder Klingeln unsere Aufmerksamkeit fordern. Neue Nachricht auf dem Handy, E-Mail im Posteingang, neue Podcast-Folge auf dem Tablet, private Nachricht im Chat. Und dann lassen wir uns trotz höchster Konzentration eben doch ablenken. Könnte ja wichtig sein. Hinzu kommt, dass wir als soziale Wesen auf bestimmte Reize stark reagieren, sagt die Psychologin Miriam Gade. Sie ist Professorin an der Hochschule für Gesundheit und Medizin in Berlin.
Das wissen wir ja auch aus der Forschung, dass soziale Bestätigung unseren Belohnungskreislauf im Gehirn triggert. Danach gieren wir als soziale Wesen, dass uns jemand toll findet, dass wir Lob bekommen. Und diese Funktion nutzt das Handy und diese Funktion nutzt TikTok, Twitter, Facebook. Das ist das, wie Social Media funktioniert.
Auf den Tag hochgerechnet lassen sich viele Menschen deshalb ziemlich oft ablenken, vor allem vom Handy.
Wir werden durchschnittlich jeden Tag 120 Mal unterbrochen in unserer Tätigkeit oder lassen uns unterbrechen, schauen aufs Smartphone, nehmen es in die Hand, davon 60 Mal sogar längere Zeit.
Aber das Handy ist halt auch so unglaublich praktisch. Ein Supercomputer in der Hosentasche, sagt Sven Lindberg.
Es ist eine Bibliothek, ich höre damit Musik, ich mache Fotos, Videos, kann auch selber Videos gucken und. Also wenn man das mal zählt, kommt man auf über hunderte Geräte, die das Smartphone ersetzt. Und deswegen ist es eine sehr, sehr große Reizquelle.
Die uns permanent ablenkt. Damit ist das Handy ein echter Konzentrationskiller. Das hat eine Reihe von Studien nachweisen können.
Mehrere Studien haben gezeigt, dass nicht nur die Anwesenheit eines Handys im Raum, sondern natürlich auch deren Nutzung sich negativ auswirkt auf Prüfungsleistungen von Schülern und Schülerinnen und auch von Erwachsenen. Das bedeutet, wenn wir in einer Lernsituation sind und parallel das Smartphone nur auf dem Tisch liegt, das schon eine ablenkende Wirkung hat.
Sven Lindberg ist mit seiner Studie noch einen Schritt weiter gegangen. Er wollte wissen, ob sich das Smartphone auch auf unsere Konzentration auswirkt, wenn es ausgeschaltet ist.
Also nicht nur auf stumm geschaltet, sondern tatsächlich aus. Und wir haben das verglichen mit einer Gruppe, wo eben das Smartphone in einem anderen Raum sein musste.
Die Konzentration der Probandinnen und Probanden wurde mit einem standardisierten Test gemessen.
Man nennt das einen sogenannten Durchstreichtest. Heißt deswegen so, weil man tatsächlich Sachen durchstreichen soll, nämlich ein sogenanntes Ziel-Item. Und das Ziel-Item in diesem Test ist eben der Buchstabe D mit zwei Strichen dazu. Deswegen heißt der Test auch D2. Und das Interessante daran ist, dass man wirklich verschiedene Aspekte der Konzentration damit messen kann. Man nämlich schaut, wie gut machen die Leute das, also machen die viele Fehler. Und weil die müssen sehr viele Reihen bearbeiten, wie lange können sie sich konzentrieren, also wie lange bleiben sie dabei und wie ist auch die Geschwindigkeit. Also insofern haben wir verschiedene Aspekte unserer Konzentration, die wir da messen können.
Ein Ergebnis war, es gab eine Tendenz zu mehr Fehlern, wenn das Smartphone daneben lag. Aber überrascht hat Sven Lindberg vor allem ein anderer Befund, wie langsam die Probanden waren.
Also bis zu 15% langsamer. Und das hat uns dann schon sehr überrascht. Also das heißt, es hat einen Einfluss darauf, wie schnell und gut ich arbeiten kann. Und das konnten wir halt eben so relativ genau messen.
Bis zu 15% langsamer, wenn das Smartphone daneben lag, das ausgeschaltete Smartphone wohlgemerkt. Wenn man das mal auf einen normalen Arbeitstag überträgt und Pausen nicht mitrechnet, kann man sagen, dass man die Arbeit eines 8-Stunden-Tages in knapp 7 Stunden erledigen könnte. Und zwar einfach nur dadurch, dass man das Smartphone ins Nebenzimmer legt. Sven Lindberg erklärt das so.
Letztendlich gehen wir davon aus, dass die Ergebnisse so zustande gekommen sind, dass die Menschen einfach durch die Präsenz des Smartphones, dadurch, dass sie es sehen konnten, sich damit beschäftigt haben, was passieren könnte. Habe ich eine Nachricht bekommen? Oder oh, ich wollte doch noch gucken, wie morgen das Wetter ist. Und dass diese inneren Gedanken dazu führen, dass man weniger Ressourcen hat für die Aufgabe, auf die man sich eigentlich konzentrieren sollte.
Der D2-Durchstreichtest ist natürlich ein bisschen speziell. Aber mit Blick auf die Konzentration, die man dafür aufbringen muss, lässt er sich durchaus vergleichen mit Aufgaben aus dem Alltag.
Sei es irgendwie intensiv mit Excel-Tabellen zu arbeiten, Texte zu lesen, Texte selber zu schreiben. All das sind Sachen, wo langanhaltende Konzentration gefordert ist. Also es ist sehr spannend, dass es mittlerweile immer mehr Autorinnen und Autoren gibt, die zum Beispiel mit Geräten arbeiten, wo nichts anderes drauf ist, außer das Schreibprogramm und wo es auch keinen Zugriff zum Internet gibt. Aber letztendlich ist es bei vielen Tätigkeiten auch im Büro, wo eben Konzentration gefordert ist, dass eben eine externe Quelle einen Ressourcen klauen würde.
Weil man ständig den Impuls unterdrücken muss, das Handy in die Hand zu nehmen und irgendwas zu checken. Wobei, wenn einem wirklich etwas die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt, kann es manchmal besser sein, dem Impuls nachzugeben. Allerdings braucht man dann danach eine ganze Weile, bis man sich wieder auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren kann, sagt Biologe Martin Korte.
Denn dieser Schaltkreis im Gehirn, der unsere Konzentration vermittelt, der braucht eine ganze Zeit, bis er zu seiner Höchstform aufläuft, weil er auf viele Gedächtnisareale zurückgreifen muss. Es dauert 9 bis 15 Minuten, bis wir uns auf eine komplexe Tätigkeit quasi eingependelt haben. Wer also beginnt zu lernen, der braucht 9 bis 15 Minuten, um sich quasi einzudenken. Gilt auch für die Schule, gilt auch für Sitzungen, die man in Firmen hat. Das sollte man immer mit einplanen und sich dann nicht beliebig hierbei unterbrechen lassen.
Kurzes Zwischenfazit. Das Smartphone ist ein echter Aufmerksamkeitskiller, sogar wenn es ausgeschaltet ist. Wer konzentriert an einer Sache arbeiten will, sollte es deshalb ins Nebenzimmer legen. Aber es passiert inzwischen immer häufiger, dass man zur gleichen Zeit mehrere Aufgaben bewältigen soll. Ein Beispiel aus meinem eigenen Alltag. Ich nehme gern an digitalen Mittagspausen teil. Das sind Online-Vorträge, oft in kleiner Runde, bei denen man Fragen stellen kann. Eine wirklich tolle Sache, die mich aber manchmal überfordert. Denn die Fragen soll man in den Chat schreiben, der parallel zum Vortrag läuft. Wenn ich eine Frage habe, schaue ich erstmal im Chat nach, ob die jemand schon gestellt hat. Gleichzeitig höre ich den Vortrag weiter an, vielleicht geht es ja gerade um das Thema. Und dann gibt es schon wieder neue Fragen im Chat und noch jede Menge Kommentare und Likes. Wer hat eine gute Frage gestellt, wer nicht, auch interessant. Und manchmal gibt's da noch eine Grafik, die eingeblendet wird. Ja, und dann gebe ich dann oft auf. Vortrag hören, Chat verfolgen, Frage formulieren, damit bin ich überfordert. Und ich bin froh zu hören, dass es nicht nur mir so geht. Denn mehrere anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig erledigen, das geht eigentlich gar nicht, sagt Miriam Gade.
Also weil Sie müssen ja die Informationen, die Sie aufnehmen, auch verarbeiten. Das ist ja in dem Moment die Aufgabe, die Sie haben. Und Sie müssen gleichzeitig Ihre Frage formulieren. Das sind beides hoch anspruchsvolle kognitive Aufgaben. Und Sie werden auch feststellen, wenn Sie dann in Ihren Chat gucken, vielleicht ist der eine oder andere Tippfehler drinnen, der Ihnen nicht passiert wäre, wenn Sie nicht gleichzeitig hätten zugehört werden. Oder Sie haben eine wichtige Information im Vortrag zu der Zeit verpasst.
Multitasking ist deshalb eine Illusion. Wir machen eher Task-Switching. Wir wechseln zwischen den Aufgaben hin und her.
Das kann man auch durchaus schnell machen, aber während des Wechsels nehmen wir gar nichts wahr. Da spielt uns das Gehirn vor, dass wir dem Gespräch noch lauschen oder schon bei der anderen Anwendung sind. Das ist ein bisschen wie der blinde Fleck im Auge, den wir auch nicht sehen. Man verpasst etwas und man kann zeigen, dass Menschen, die schnell zwischen diesen Aufgaben hin und her wechseln und sich nicht auf eine Aufgabe konzentrieren, etwa doppelt so lange brauchen, die Aufgabe zu erledigen.
Weil wir uns in eine Aufgabe auch immer wieder eindenken müssen. Also zum Beispiel Informationen im Gedächtnis abrufen, die wir für diese Aufgabe brauchen. Das passiert im sogenannten Arbeitsgedächtnis.
Das Arbeitsgedächtnis, das ist, wenn man so will, eine mentale Plattform, metaphorisch gesprochen vielleicht die mentale Schreibtischplatte. Das ist also, wo wir Informationen bereithalten, die wir jetzt gerade für unsere augenblickliche Tätigkeit brauchen. Und die scheint eine begrenzte Kapazität zu haben, sodass wir nicht mit beliebig vielen Informationen gleichzeitig jonglieren können. Dass wir eben auch nicht beliebig viel Informationseinheiten miteinander in Beziehung setzen können, um zum Beispiel Muster zu erkennen, Zusammenhänge herzustellen, komplexen Argumenten zu folgen. Da scheint es eine begrenzte Kapazität zu geben.
Heute ist es schon fast normal, Dinge parallel zu machen, auch dank der vielen Möglichkeiten digitaler Medien. Der Chat neben dem Vortrag, E-Mails checken während der Online-Konferenz, die WhatsApp-Gruppe für den Wochenendausflug, Trading-Apps mit Börsenkursen, Instagram-Posts, TikTok-Videos. Aber die Forschung zeigt hier ziemlich eindeutig, es ist zwar möglich, zwischen den Aufgaben hin und her zu wechseln, aber es fordert seinen Tribut.
Also diese Pseudo-Produktivität, die man so einem amerikanischen Spitzenmanager zuspricht, der mit 3 Telefonen gleichzeitig oder mit 3 Bildschirmen gleichzeitig etwas macht, der braucht doppelt so lange wie jemand, der die Aufgaben der Reihe nach erledigt und der macht auch 40% mehr Fehler. Auch das ist gut untersucht. Wir sind also viel, viel effektiver, die Aufgaben der Reihe nach zu erfüllen. Und vor allen Dingen, wenn es um Sprachbereiche geht, und das ist fast immer der Fall, wenn wir auf mehreren Bildschirmen was machen, sind wir besonders schlecht, weil die Hälfte unserer Rechenkapazität in den Konzentrationszentren des Gehirns geht schon für Sprache drauf, einem Gespräch zu folgen.
Wobei, ein Stück weit lässt sich das schon trainieren.
Zum Beispiel Simultanübersetzer kriegen das relativ gut hin, die beiden Sprachen, die sie immer ineinander übersetzen müssen, mit den beiden Großhirnhemisphären getrennt zu verarbeiten. Aber das können eben auch nur ganz, ganz wenige Menschen. Und auch die müssen alle 15 Minuten ausgewechselt werden, weil es einfach unglaublich anstrengend ist.
Wer also anspruchsvolle Dinge gleichzeitig macht, macht tendenziell mehr Fehler, ist langsamer, verpasst Informationen und zieht eher falsche Schlüsse. Und manchmal passiert leider auch Schlimmeres.
Wenn Sie in die Unfallstatistiken gucken, warum werden junge Menschen in Unfälle verwickelt? Das ist immer so der Klassiker, weil halt gerade irgendeine Ablenkung durch ein Smartphone vorhanden ist.
Dass Multitasking im Straßenverkehr schwerwiegende Folgen haben kann, zeigt sich auch beim Autofahren, sagt Miriam Garde.
Wo man ja auch lange gedacht hat, ach, ich kann das fahren und telefonieren ist überhaupt kein Thema, bis man dann irgendwann festgestellt hat, nee, es ist immer ein Problem, weil in dem Moment, wo wir halt anfangen, mit jemandem zu reden, also der Fokus der Aufmerksamkeit, unsere selektive Aufmerksamkeit sich verschiebt, dann auf den Gesprächsinhalt, kann ich noch so ein trainierter Autofahrer sein, die Aufmerksamkeit ist weg und nicht da, wo sie hingehört, nämlich auf die Straße.
Wobei man sagen muss, es ist schon möglich, Dinge gleichzeitig zu tun. Ein Spaziergang und gleichzeitig telefonieren, das funktioniert gut, solange nichts Unerwartetes passiert.
Das ist tatsächlich eine andere Art von Kombination von Aufgaben, weil Sie eine Aufgabe haben, die unglaublich automatisiert ist, nämlich Ihr Spazierengehen. Und das Telefonieren kann dann quasi die Ressourcen, die Sie im Moment nicht durch das Spazierengehen beanspruchen, verwenden. Das geht so lange gut, wie Sie immer den gleichen Weg im Wald laufen. In dem Moment, wo, keine Ahnung, Baumfällarbeiten im Wald sind und Sie sich neu orientieren müssen oder einen anderen Weg gehen müssen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass Sie sich verlaufen und dass Sie dann irgendwann tatsächlich stehen bleiben müssen und sich erstmal orientieren müssen, wo bin ich denn jetzt? Also in dem Moment, wo die Aufgabe nicht mehr hundertprozentig Routine ist, sondern Anpassungen erfordert, brauchen wir ja insbesondere viel Aufmerksamkeit, um diese Anpassung vorzunehmen, um uns wieder zu orientieren. Wo bin ich jetzt in der Aufgabe? Wie komme ich zu meinem Ziel?
Halten wir fest. Konzentriertes Arbeiten am besten ohne Smartphone in der Nähe und Aufgaben lieber nacheinander erledigen. Das verheißt erstmal nichts Gutes für unsere Aufmerksamkeitsspanne. Haben digitale Medien uns in dieser Hinsicht bereits verändert? Können sich die Menschen überhaupt noch länger konzentrieren? Die Forschung ist hier eindeutig, sagt Sven Lindberg.
Das Spannende ist, dass es wirklich gerade aktuelle Meta-Analysen gibt, die zeigen, dass unsere Konzentration nicht schlechter geworden ist, sondern es ist eher stabil bis tendenziell einen Tacken besser geworden.
Wenn es um die generelle Fähigkeit geht, aufmerksam zu sein, konzentriert zu arbeiten, gibt es also keine Einbußen, zeigt eine Übersichtsarbeit.
Die hat sich eben angeschaut, wie entwickelt sich das mit solchen Konzentrationsleistungstests wie den D2.
Gemeint ist der D2-Durchstreichtest, der in der Entwicklungspsychologie seit Jahrzehnten zum Einsatz kommt. Das Ergebnis? Wenn wir wollen, können wir uns konzentrieren. Das gilt im Übrigen auch für Jugendliche, denen gerne mal nachgesagt wird, ihre Aufmerksamkeitsspanne sei nur noch so lang wie ein TikTok-Video. Da muss man vielmehr sagen, ihre Aufmerksamkeitsspanne ist so gut wie eh und je, aber eben nur, wenn sie nicht parallel auf TikTok unterwegs sind.
Das heißt, das Konzentrationsvermögen nimmt ab, weil die eben so häufig ihre Handy vor sich haben und parallel mit denen etwas machen. Wenn man die aber in einer Testsituation, in einer Laborsituation testet, wo sie eben nicht abgelenkt werden, sind sie genauso leistungsfähig wie Kinder und Jugendliche vor 20, 30 oder 40 Jahren. Also hier hat sich die Leistungsfähigkeit erhalten. Also es stimmt nicht, dass wir gerade eine Generation großziehen, deren Stirnlappen verhunzt ist. Das sind so die üblichen Generationskonflikte, die man schon seit Ovid in der Literatur finden kann.
Smarte Geräte sollte man eben auch smart handhaben, sagt Miriam Garde.
Man muss für sich eine Strategie finden, wie man damit umgeht. Und man muss sich das bewusst machen, dass das etwas ist. Und ich glaube, das ist auch ein langer Lernprozess.
Wobei die digitalen Medien selbst hier inzwischen Hilfestellung bieten.
Also es gibt ja eine ganze Reihe von Apps, die halt dann sagen, okay, bitte zeig mir jetzt in den nächsten 30 Minuten keine Benachrichtigungen. Und ich mache das selber auch, wenn ich wirklich nicht gestört werden möchte, weil ich zum Beispiel jetzt eine Vorlesung halte, dann gibt das Handy in den Flugmodus.
Der Flugmodus ist eine Art Offline-Modus. Man kann die Uhrzeit ablesen, wird aber nicht durch Nachrichten oder Anrufe unterbrochen. Andere gehen noch einen Schritt weiter. Einen ganzen Tag lang kein Handy oder sogar eine ganze Woche lang. Dieser Trend nennt sich Digital Detox, was so viel bedeutet wie digitaler Entzug oder digitale Entgiftung.
Diese Digital Detox-Geschichten und so weiter, die machen halt auch Sinn, weil letztendlich heißt es einfach, ich gönne mir eine Pause, um nicht mit diesen ganzen Reizen kämpfen zu müssen.
Es gibt übrigens unzählige Videos auf Social Media dazu. Muss ich mir gleich mal anschauen.
Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Handy an, Hirn aus, wie sich unsere Aufmerksamkeit durch digitale Medien verändert. Eine Sendung von Maike Broska, gesprochen von Yvonne Meyer.